In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Michael Gallup, die vergessene Waffe im Arsenal der Cowboys.
Und damit herzlich willkommen heute zum Straight Up Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast für unsere neue Division, die NFC East. Er ist noch einer der wenigen, die den Kevin Corani zu Ehren die 22 auf dem Nationaltrikot tragen und diese auch mit Stolz präsentieren. Ne? Und in mein Herz haben sich auch irgendwie seine Pfeile verwirrt. Denn er ist genannt auf Twitter der FF Legolas. Ich freue mich, dass du heute da bist, Lukas. Was geht ab?
Fabi, ja, freut mich, dass du mal auch mal ein bisschen den Kevin würdigst. Und zwar den richtigen Kevin, den einzig wahren Kevin. Unsere letzte echte Neun, die wir in Deutschland im Sturm hatten. Wer ist Mario Gomez, Alter? Nein, Kevin Corani. Fußballgott, Alter.
Ja, ich meine, ich wohne ja auch ein bisschen im Pott, ne? Ich meine, hat er für das falsche Team gespielt, aber einen Platz im Herzen hat er trotzdem irgendwo noch. Und von daher muss ich das einfach mal mit reinbringen, würde ich sagen.
Ja, finde ich geil. Ein bisschen Kevin Corani-Talk ist immer underrated irgendwie.
Ja. Und was auch ein bisschen underrated ist, ab und zu ist die NFC East, ne? Auch bekannt als letztes Jahr zumindest so als die schlechteste Division irgendwie im ganzen Football, weil irgendwie keiner da wollte und niemand konnte. Also war ja letztes Jahr wirklich sehr abstrus. Wir reden von den Cowboys, den Giants, Washington und natürlich noch den Philadelphia Eagles. Und ja.
Also underrated waren die ja letztes Jahr alle absolut nicht. Also die, wenn, dann haben sie eher enttäuscht. Zumindest was auch Fantasy-Sachen angeht. Natürlich hatte jedes Team so seine Lichtblicke. Und ich weiß noch nicht, ob jedes Team, aber na doch, irgendwo schon.
Irgendwann mal.
Ja, so zwischendurch ist mal so ein Blitz eingeschlagen, aber ja doch, großteils war es dann doch eigentlich recht duster und nicht so schön anzuschauen.
Ja, es war sehr enttäuschend insgesamt. Man hatte sich mehr erhofft und am Ende ist es halt gar nichts geworden. Deswegen so ein bisschen, vielleicht dieses Jahr ein bisschen underrated halt auch, ne? Vielleicht mal die Mannschaften einen Schritt nach vorne. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Team an, was noch keinen richtigen Namen hat. Ne, dem Washington Football Team. Hat ja in letzter Zeit auch wieder extrem gute Schlagzeilen gemacht. Wir konzentrieren uns aber jetzt eher auf den Fantasy-Football.
Bleiben wir sportlich.
Genau, ja. Wir bleiben sportlich.
Ja, das war letztes Jahr, war Washington natürlich defensiv brutal krass. Nummer 4 in Points allowed, Nummer 2 in Yards allowed. Dazu 16 Interceptions, auch Nummer 6 gewesen. Also es ist also krasse Defense, die Washington da hat. Haben wir auch, glaube ich, die letzten 4 First-Rounder jeweils in die D-Line gesteckt. Ja. Da merkt man es halt auch irgendwann. Dafür war es offensiv halt genauso scheiße, wie es defensiv gut war. Nummer 25 im Pass-Yards per Game, Nummer 26 Rush-Yards per Game. Also das war gar nichts. Also da war wenig los in Washington offensiv und dass sie die Division gewonnen haben und dann sogar fast Tampa rausgeschmissen haben in den Playoffs, ist allein der Defense zu verdanken gewesen.
Ja, das ist aber eigentlich ein sehr, sehr, sehr positives Resümee eigentlich für Washington, weil die Defense ist ja auch insgesamt ziemlich jung. Also du sagtest ja gerade, die letzten Jahre alle First-Rounder in die D-Line gepackt. Die sind brutal stark, vorne ran weg mit Chase Young. Und auch wenn man Alex Smith hatte, ne, der Comeback-Player des Jahres, Offense muss sich was passieren. Ne? Und sie haben ja auch was getan. Ne?
Ja, es war eine schöne Story um Alex Smith, aber ja,
mehr halt nicht irgendwie, ne?
Ja, genau, mehr halt nicht. Aber ja, die haben gemerkt, okay, offensiv müssen wir was tun und haben auch was getan. Fitzmagic gesigned, der jetzt erstmal starten wird, bis er wieder 4 Interceptions in einem Spiel wirft und dann darf er mal wieder auf die Bank fürs letzte Viertel, um dann doch wieder im nächsten Spiel zu starten. Ach. Also, ein Fitzmagic, geiler Typ.
Ja, Swag ist back, Alter.
Passt, glaube ich, sehr gut zu Washington. Haben sie einen guten Fang mitgemacht. Der klassische Brücken-Quarterback halt, werden wohl nächstes Jahr dann einfach gucken, dass sie da einen Quarterback der Future kriegen irgendwie. Und haben natürlich sich auf Wide Receiver nochmal verstärkt, haben Curtis Samuel gesigned, haben Dyami Brown gedraftet und auch Adam Humphries würde ich jetzt nicht unbedingt unter den Tisch fallen lassen. Der hat, ich weiß gar nicht, vor 3 Jahren in Tampa keine so schlechte Saison gespielt.
Definitiv.
In Tennessee war er jetzt nicht so dominant, aber so ein typischer Slot-Receiver, glaube ich, der fehlt denen schon im Game. Und ja, das ist einfach, das Passing-Game ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber Steven Sims oder Antonio Gandy-Golden. Das sind Samuel und Dyami Brown, Adam Humphries schon andere Hausnummern.
Ja, gerade der Curtis Samuel, das Signing, gerade Ron Rivera wollte ihn ja unbedingt haben. Der hat ja vorher schon mit ihm zusammengearbeitet bei den Panthers. Und ich denke, von dem kann man einiges erwarten, dass er multifunktional eingesetzt wird. Und das wird auf jeden Fall dem Offensivspiel auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Insgesamt.
Ja, die scheinen irgendwie auf diese super flexiblen Spieler zu stehen. Ja. Also Ron Rivera auf jeden Fall. Curtis Samuel jetzt gesigned, der ja auch ein paar Snaps als Running Back mal bekommen kann. Oder genau wie Antonio Gibson, der jetzt natürlich hauptsächlich Running Back ist, aber dann natürlich auch mal im Slot aufgestellt werden kann und halt einfach ein echt guter Receiver ist. Also die Washington wird nächstes Jahr echt schwer auszurechnen sein. Und dazu noch Fitzy hinter der echt starken Line wieder. Also die Offensive Line. Also Props an die Offensive Line von Washington letztes Jahr. Die waren die 6. Beste laut PFF, die 6. Beste der Liga. Und haben da eigentlich kaum Leute verloren. Ich glaube, keinen wirklich.
Ich meine, Trent Williams hat ja gar nicht gespielt eigentlich.
Auf jeden Fall auf Left Tackle haben sie ja sich jetzt nochmal den aus Chicago geholt, Charles Leno, glaube ich. Der ist jetzt keiner, der Bäume ausreißt, aber er ist halt ein konstanter Left Tackle und das ist ja auf jeden Fall schon mal nichts, was du nichts Verwerfliches, kannst du immer gebrauchen. PFF rankt jetzt aktuell die Line auf Nummer 16, also Durchschnitt, aber ist ja eine durchschnittliche Line, das ist eine beschissene Line.
Denke ich mich auch,
und, und wenn Fitzy dahinter dann einigermaßen seine Ruhe hat und das Ding ein paar Mal tief auf Terry McLaurin wichsen kann, da glaube ich, haben wir alle sehr viel Spaß.
Ja, genau. Wollen wir noch mal ein bisschen kurz das Running Back Duo beleuchten? Ich meine, letztes Jahr auch J.D. McKissic natürlich eine Riesenrolle gespielt mit 106 Targets. Er hat, glaube ich, die zweitmeisten nach Kamara gehabt. Ist am Ende auch als Running Back 17 ins Ziel gelaufen, einfach weil er so viel Volumen bekommen hat. Glaubst du, dass das nächstes Jahr genauso wird oder dass Gibson dann, ich meine, er hat nur 43 Targets gesehen, der wird wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen mehr bekommen, der Gibson, oder?
Ja, da gehe ich auch von aus. Ich denke, für McKissic wird das nicht zu wiederholen sein. Das ist einfach so viel. Das ist ja Wide Receiver Volume quasi, was er hatte. Und das liegt halt auch zum großen Teil daran, denke ich, dass halt außer McLaurin halt niemand da war auf Wide Receiver, der den Ball fangen konnte.
Ja, da haben wir auch so einen Tight End, ne? So der Logan Thomas war noch am Start.
Richtig, genau, aber Logan Thomas und Terry McLaurin, das sind 2 Spieler. Wenn du die aus dem Spiel nimmst, dann bleibt dem Quarterback ja nur noch, dass er auf den Running Back wirft. Und ja, dann ist es irgendwie schon fast logisch, dass einer von beiden so viele Targets bekommt. Dass es natürlich dann McKissic war, ist überraschend für mich, weil Antonio Gibson ja echt ein guter Receiver ist. Aber ich denke, das wird sich jetzt auch ein bisschen mehr ausgleichen, wenn nicht sogar das Gibson das größte Stück vom Kuchen bekommen wird.
Okay, also nächstes Jahr Antonio Gibson auch wieder RB 14 oder höher?
Ich sehe Gibson als Running Back 1 nächstes Jahr.
Okay, also Richtung Top 12 gehend.
Ja.
Okay, ich denke, das ist auch zu erwarten. Gerade wenn das Rushing auch da bleibt, letztes Jahr 11 Rushing-Touchdowns gehabt. Ist natürlich auch eine solide Base, die man da hat, ne?
Ja. Das vor allen Dingen, ich glaube, Washington-Spieler sind dieses Jahr so die Spieler, die man eigentlich haben will, so vom Value-Standpunkt aus, weil sie sind nicht so teuer wie, also ein McLaurin zum Beispiel ist nicht so teuer wie ein A.J. Brown zum Beispiel oder ein Tony Gibson ist nicht so teuer wie ein Saquon Barkley.
Oder ein Taylor,
genau. Aber die können halt trotzdem in die gleiche Region kommen, vor allen Dingen, wenn ich mir den Schedule so angucke. Die spielen zweimal gegen Dallas, die eine geile Offense, aber eine beschissene Defense haben. Die spielen gegen Buffalo, Kansas City, Green Bay, Tampa und Seattle. Das sind auch alles krasse Offenses, wo sie einfach dann die scoren werden, auch obwohl sie eine gute Defense haben, die werden scoren und da wird auch die Offense dagegen ankämpfen müssen. Und wenn halt Fitzy muss, dann kann das wirklich richtig spaßig werden in Washington. Dazu spielen sie dann halt noch gegen die Chargers, New Orleans, New York und Denver. Das sind jetzt alles so, ja, gegen New York und Denver vor allen Dingen, das sind jetzt keine Spiele, wo ich sage, da erwarte ich viele Punkte, weil New York, Denver haben jetzt nicht so, so die Offenses, also außer Denver tut noch was auf Quarterback. Aber relativ gute Defenses und da wird es dann eher, wahrscheinlich eher so ein Defense-Schlacht werden. Aber die haben generell von den 16 Fantasy-relevanten Spielen, weil das Week 18 spielt ja wieder keiner, sind 12 echt gute Voraussetzungen. Entweder, dass die Offenses der Gegner echt stark sind oder die Defenses der Gegner echt schwach sind. Also das ist eigentlich schon ein guter Schedule für Washington, vor allem Fantasy-wise.
Okay, das heißt, wir fassen mal zusammen. Washington, sehr gute Defense. Und die Skill-Position, wir nehmen Terry McLaurin als den Alpha-Wide-Receiver. Sicherlich auch ein Spieler, den man würde es zurzeit picken, irgendwie Top 12. Oder eigentlich, er ist ja gerade outside Top 12 eigentlich am besten zu picken, weil er ist halt dieser gleiche Discount noch, oder?
Meinst du Wide Receiver oder overall?
Nee, Wide Receiver.
Es ist ja gerade, also er geht wahrscheinlich aktuell, ich weiß nicht, so Wide Receiver 15 rum. Wide Receiver 15 bis 20, ich habe den ADP gerade nicht im Blick. So würde ich jetzt gerade, ist ungefähr die Range, in der er geht. Und er hat alles am Start, um das massiv out zu performen. Der kann.
Okay. Also das ist sicherlich ein Target auch in vielen Drafts.
Also wenn in Runde 5, glaube ich, dürfte er, dann ist er oft noch da aktuell. Runde 4 könnte halt auch mal wer sein, der halt sagt, okay, ich gehe dafür, aber Runde 5 ist, glaube ich, ein guter Spot für ihn. Und dann, der kann sich auf jeden Fall mehr als lohnen.
Okay, dann Curtis Samuel sicherlich jemand, den man vielleicht in späteren Runden irgendwie nochmal vielleicht attackieren kann, wenn man gerade ein bisschen Upside haben möchte. Sicherlich ein interessanter Spieler. Und sonst, klar, Running Back, Antonio Gibson. Wir haben schon gerade drüber gesprochen. Wir rechnen damit, dass er in die Top 12 vorstoßen kann. Sicherlich jemand, den man nehmen kann mit auch extrem viel Upside. Dadurch, dass er auch viele Bälle wahrscheinlich fangen wird nächstes Jahr. Immer schön, auch im PPR. Ich bin persönlich so, dass ich sage, Ryan Fitzpatrick, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn draften würde überhaupt, keine Ahnung.
Fitzpatrick ist ein sehr guter Streamer-Quarterback. Ein Quarterback liegen und dann guckst du dir die, gehst in die Ligen rein, in die Spiele rein. Er hat 12 Spiele, ist er absolut startable. Ja. Auch wenn das jetzt Tampa zum Beispiel eine krasse Defense hat, dann ist es aber trotzdem, auch Buffalo hat keine schlechte Defense. Aber da wird er einfach gegen die Offenses, wird er gegen anwerfen müssen. Und das ist einfach, dann wirft er mal vielleicht einen Pick und dann wirft er auch 3 Touchdowns. Und weil er muss. Und weil er das Ding einfach nach vorne pfeffern muss. Fitzy ist ein guter Typ für Later on QB dieses Jahr.
Ja, einfach im Auge behalten, auch was sein ADP auch macht in den nächsten Wochen und Monaten, wie die Fantasy-Community darauf reagiert. Wie siehst du noch abschließend noch Logan Thomas? Letztes Jahr eigentlich, fand ich, für ein Tight End absolut solide Saison gespielt. Glaubst du, dass die Akquisition von Curtis Samuel und vielleicht ein bisschen mehr Antonio Gibson dann dafür sorgt, dass Logan Thomas auch vom Streaming-Radar so ein bisschen verschwindet? Oder glaubst du, dass er da trotzdem gut angesiedelt ist?
Nee, ich denke, also die Leute werden schon auf dem Schirm haben. Dafür war letzte Saison einfach echt zu gut.
Ja.
Sie werden ihm auch nicht groß wehtun, glaube ich. Natürlich wird er vielleicht das ein oder andere Target weniger bekommen, aber er wird halt das Red Zone-Target sein. Wie er genau, das ist bei Titans immer schwierig zu sagen, weil wir haben die Top 3, wo wir wissen, was die liefern, und danach ist es eigentlich, da kann jeder Titan so zwischen 4 und 18 alles werden. Und ich sehe ihn schon als Titan.
Eine gute Woche.
Als Titan 1. Genau, er kann halt, ich weiß nicht, ob er halt so auf der Weekly Basis, ob er da wirklich so das verlässliche Target ist, den man da einsetzt. Aber wenn man halt sagt, okay, ich kriege keinen der Top 3, warum nicht in der vorletzten Runde Logan Thomas draften, in Standard-Redraft-Ligen zum Beispiel.
Kann man sicherlich machen. Das ist eigentlich eine super geile Überleitung, weil wir kommen jetzt zu einem Team, was eigentlich immer dafür bekannt war, letzten Jahre eigentlich immer gute Titans zu produzieren, gerade für Fantasy. Und das sind die Philadelphia Eagles, die, ja, sagen wir mal so, den Umschwung oder den Umbruch eigentlich ein bisschen vollzogen haben letztes Jahr zum Ende der Saison. Sie haben ja Carson Wentz auf die Bank gesetzt und haben ihren jungen Quarterback, den sie gedraftet haben, Jalen Hurts als Starter, auf die Bahn geschickt. Hat jetzt nicht viel gebracht, dass sie trotzdem 1-3 dann gegangen sind mit Jalen Hurts, aber es sah auf jeden Fall besser aus. Carson Wentz hat es dann direkt auch nach Indianapolis verschlagen. Der versucht jetzt da sein Glück und versucht das irgendwie...
Kein Bock auf Konkurrenzkampf.
Ja, genau. Versucht da irgendwas zu reißen. Head Coach ist neu. Ne? Nick Sirianni, glaube ich, heißt der. Ne? Ich bin der Beste im Namen aussprechen. 39 Jahre alt, also auch noch ein junger Head Coach, der vorher bei den Colts, glaube ich, war. Ist das korrekt? Ich glaube, der mit Frank Reich zusammengespielt war da, also bei den Colts, hat da was gemacht. Er sollte eigentlich Wentz zu neuer Stärke verhelfen. Jetzt hat sich Wentz gesagt, das lohnt sich nicht mehr, ich bin weg. Und nun ist der neue Superstar dort, Jalen Hurts. Ja, und jetzt da fängt es dann an, ne? Also wir haben Jalen Hurts hinter einer Offensive Line, die letztes Jahr mit Abstand die meisten Sacks zugelassen hat. Also 65 an der Zahl. Das sind 15 mehr als die zweitmeisten, die zugelassen wurden. Was absurd viel ist. Wenn man das nimmt, alles ist pro Spiel einfach einer mehr. So. Das ist halt absurd viel, was natürlich auch die ganze Offense ein bisschen behindert hat. Jetzt haben, ja.
Muss man aber natürlich auch sagen, dass die Offensive Line der Eagles arg verletzungsgebeutelt war. Andre Dillard war das ganze Jahr verletzt. Brandon Brooks war das ganze Jahr verletzt. Das sind einfach schon mal zwei
Eckpfeiler. Ja, Lane Johnson, glaube ich, auch. Ne?
Lane Johnson, ja, nee, der hatte nur. Ich weiß nicht, ob er die ganze, ich glaube, war nicht die ganze Saison verletzt. Aber der hat ein Career-Low-Jahr gehabt. Also das schlechteste Jahr seiner Karriere gehabt. Und sonst hat er, also PFF hatte seine Grades immer vergeben. Hat er jetzt letztes Jahr eins von 71,9 gehabt. Und sonst hat er in Jahren eigentlich immer über 80er-Rating gehabt. Das ist, also normalerweise ist er ein sehr, sehr solider Pass-Protector und ein sehr guter Run-Blocker. Aber letztes Jahr war da nicht viel los.
Da lief gar nichts zusammen eigentlich insgesamt bei den Eagles. Nee.
Auch Jason Kelce, der Center, hatte die schlechte Saison seit seinem Rookie-Jahr. Ist normalerweise auch einer der Besten. Da haben sie jetzt auch dem jungen Kerl den Nacken gesetzt mit Landon Dickerson in der zweiten Runde. Ja, man darf gespannt sein. Also PFF rankt sie auch im Mittelmaß, so Platz 17. Wär immerhin schon mal was.
Aber ich meine, die können das ja an sich schon. Ne? Also
ja, wenn sie verletzungsfrei bleiben, ist Brandon Brooks und Lane Johnson, ist das auf jeden Fall die rechte Seite dicht. Und Andre Dillard ist jetzt in Do or Die, ja. Er hatte kein gutes Rookie-Jahr. In der letzten Saison war er verletzt. Also jetzt muss er liefern.
Ja. Da hast du dann noch die zwei Titans. Zay Ertz ist halt immer noch da mit Dallas Goedert, der sicherlich, Dallas Goedert soll ja auch die Number One Talent Rolle übernehmen. Ich denke, über den kann man ausführlich, glaube ich, sprechen, weil ich denke, das ist schon jemand, der extrem großes Potenzial hat auf der Talent Position, immer gespielt hat, hat er eigentlich schon immer gut reingeschallert. Gerade Zay Ertz scheint, ja, sagen wir mal so, alt geworden zu sein. Er sieht nicht mehr so smooth aus alles.
Ja, also klar, jetzt merkt man langsam das Alter. Goddard ist halt deutlich jünger. Für mich auch potenzieller Top 5 Titan dieses Jahr, ist, glaube ich, kein Hot-Take, das zu sagen. Ja.
Nee, glaube ich auch nicht.
Solange Ertz aber noch da ist, wird er natürlich auch irgendwie noch seine Rolle bekommen. Aber ich denke, da werden wir noch einen Trade sehen. Das war Buffalo vor ein paar Tagen im Gespräch, habe ich gelesen.
Oder die Colts vielleicht.
Ja. Aber noch ist er da, noch können wir nicht drüber reden, was ist, wenn er weg ist. Da können wir schon drüber reden, was ist, wenn er weg ist. Dann gibt es ein paar.
Ist er halt weg. Genau,
aber wir wissen halt nicht, wo er ist. Ansonsten haben die Eagles schon das angegangen, was sie, wo sie große Schwäche hatten. Die waren Nummer 9 im Running Game letztes Jahr.
Ja, Rushing ist immer ganz gut eigentlich.
126 Yards per Game, das ist Nummer 9 der Liga, hatten dafür aber nur knapp über 200 Yards Passing per Game, und das ist Nummer 28 der Liga. Da ist jetzt an Jalen Hurts, das zu ändern. Haben ihm natürlich auch eine schöne Waffe mit Devonta Smith an 10 dazu gestellt. Jalen Reagor auch vielleicht im zweiten Jahr den einen Schritt nach vorne machen kann, wenn vielleicht nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit der Corner auf ihm liegt, sondern die sich eher um Devonta Smith kümmern, dann kann das schon was bringen. Und die haben auch natürlich auch einen Running Back gedraftet, der durchaus weiß, wie er den Ball fängt, mit Kenny Gainwell. Sanders.
Classic.
Sanders aus dem Backfield ist ja auch nicht der schlechteste. Also die Eagles könnten, gefallen mir offensiv sehr gut, zumindest besser als letztes Jahr. Nach Smith und Reagor wird es auf Wide Receiver natürlich auch wieder eng. Ein Fulgham, ein Ward, John Hightower, das ist jetzt alles nichts, was dir die Äpfel vom Baum holt, aber es ist halt mehr so, die sind halt nicht umsonst Third und Fourth String Wide Receiver dann. Aber mit Smith und Reagor ist, glaube ich, eine gute Combo auf Wide Receiver 1-2, dazu Goddard als Tight End, Sanders im Backfield und Hurts, der ja auch viel mit den Füßen machen kann.
Ich sehe so ein bisschen, also wenn du das jetzt so anguckst, finde ich, man sieht viele Parallelen zu den Ravens irgendwie so ein bisschen. Also ich denke, dass auch nächstes Jahr die Eagles, ich glaube, ist jetzt kein großer Hot Take, wenn du nur anguckst, die letzten Spiele, Jalen Hurts hatte pro Spiel irgendwie 10 Rushing Attempts, dass die, glaube ich, sehr viel laufen werden, sehr viele verschiedene Plays mit ihren drei verschiedenen Running Backs, die sie da haben, mit Kenneth Gainwell, mit Miles Sanders, vielleicht mit Kerryon Johnson.
Ja, Hurts kann es auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob er auch so gerne läuft wie in Lamar Jackson zum Beispiel, weil
ich weiß nicht. Kenne ihn persönlich nicht.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele von seinen Rush Attempts freiwillig waren. Oder weil die.
Wie viele Designs sind wirklich und was er dann wirklich machen muss, weil die Offensive Line halt kaputt gegangen ist. Ne?
Weil er hat den Snap gekriegt und hat schon 3 Defender im Gesicht gehabt und musste dann um sein Leben scramblen. Das zählt ja halt auch als Rush Attempt. Ja. Und war halt nicht so geplant. Werden wir sehen, es wird natürlich Teil seines Spiels bleiben, ob es so wirklich das Dominante sein wird weiterhin. Das wird sich zeigen.
Ja. Wie siehst du, also ich muss mal kurz meine Flagge auch hissen, ne? Jalen Hurts für mich ein Top 10 Quarterback, allein wegen, also mindestens ein Top 10. Ich denke, er hat sogar Potenzial, Top 5 hochzuschießen, wenn er gesund bleibt. Einfach aus dem Grund, Rushing Upside ist ein Cheatcode. Man hat es damals mit Lamar Jackson gesehen. Der ist auch nicht aufzuhalten gewesen. Und gerade dadurch, dass sie jetzt ja wirklich was im Passing-Game gemacht haben, wird er auch einen Passing-Floor haben. Ist kein schlechter Passer, meiner Meinung nach. Fand das da alles ziemlich, ziemlich rund aus, was sie machen. Und wenn sie dann nächstes Jahr auch mit einem Plan rangehen, dann ist halt nur die Frage, ist ein Devontae Smith jemand, den du wöchentlich starten kannst? Wissen wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht. Ich denke schon, dass es möglich ist.
Doch. Doch, Devontae Smith sollte der Wide Receiver sein, den du von Philly haben willst. Weil er einfach er hat den höchsten Floor für mich, weil das ist einfach, nach der Saison, die er jetzt gespielt hat, die haben ihn an 10 gepickt, das heißt, sie werden ihn mit Targets füttern. Bei Reagor war er auch First-Round-Pick vor 2 Jahren, letzte Saison, ne? Natürlich wollen sie den auch noch nicht in Wind schießen und werden den füttern, aber jetzt erstmal den Nummer 10, also ein Top 10 Wide Receiver.
Nein, ist immer noch Heisman Trophy, wenn er alles.
Willst du nicht, dass der bustet. Genau, und der wird gefüttert ohne Ende.
Das sind die Jungs dann, klar, Miles Sanders willst du haben. Man muss einfach nur damit halt klarkommen, dass er wahrscheinlich nicht 25 Rushing Attempts bekommt, sondern eher so 15. So, das war immer so sein Schnitt. Ich denke, das wird auch weiter passieren.
Ja, ist aber auch nicht schlimm. Sanders ist in jedem Spiel immer irgendwie für den 71-Yard-Run gut. Das hat man letztes Jahr gesehen. Ich hatte ihn in einigen Redraft-Ligen, wo ich mal dachte, ich kann es nicht aufstellen. Aber immer hast du ihn aufgestellt und dann hat er 3 Viertel lang irgendwie nur so 6 Punkte gesammelt und dann hat er seinen 71-Yard-Run gehabt und war wieder Double-Digit unterwegs. War einfach verlässlich. Also er hatte einfach immer verlässlich diesen einen langen Run im Game, der dir dann die Punkte bringt. Und von einem Gainwell oder einem Boston Scott oder jetzt auch der frisch gesignte Kerryon Johnson, die werden nämlich gefährlich werden.
Genau, die sind aber dann auch relativ oft vom Fantasy-Radar, weil
Ja, nein, die. Also in Redraft liegen mit kleinen Bänken sind die undraftable.
Genau. Dallas Goedert, natürlich jemand, den man noch auf der Rechnung haben sollte. Solange ja, Ertz da ist, umso günstiger wird er sein. Wenn Ertz weg ist, dann wird sicherlich Goedert auch ein bisschen durch die Decke schießen. Ich glaube schon, dass er nochmal einen Jump nach oben machen wird, weil die Leute auch den dann so richtig den Hype kaufen, weißt du?
Ja, weiß ich noch nicht genau, weil aktuell ist es ja eigentlich, er wird ja schon auf dem Level gedraftet, weil angenommen wird, weil eigentlich schon feststeht, dass Ertz weg ist. Ja. Und das weiß ja jeder. Es ist ja kein Geheimnis, dass Ertz getradet werden soll. Also ist es halt so das Ding, dass Goedert quasi schon auf dem Level gedraftet wird, wie es ist, wenn Ertz weg ist.
Okay. Lassen wir das mal so stehen. Ne? Machen wir das Beste draus, würde ich sagen. Ne? Zum Beispiel das Beste draus machen, ne? Sprich doch fürs nächste Team. Ne? Mach das Beste draus, Deck. Mach so viele Siege wie nur möglich mit diesem Team. Wir kommen zu den Dallas Cowboys. Ne? Team of America, ne?
Ja, absolut. Die Offense liest sich einfach wieder geil. Ich kann es nicht anders sagen. Dak Prescott, Ezekiel Elliott, CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup, Black Jarwin. Das ist ein gutes Skill Positions. Gut bis sehr gut. Sogar eigentlich Elite. Also ich wüsste jetzt, es gibt
hast du ja die Besten der ganzen NFL, oder? Also
ja, schon.
Schon mit da oben dabei.
Ja, auf jeden Fall mit dabei. Klar kann man jetzt immer sagen Kansas City, aber Kansas City hat halt drei Spieler im Prinzip. Das ist Mahomes, das sind Hill und das ist Kelce. Die nehmen zu dritt die Liga auseinander. Hier sind es halt ein paar mehr. Hier sind es fünf Leute, die potenziell Fantasy sehr relevant werden können. Die Cowboys sind, glaube ich, das Team. Ich habe es eben schon mal bei Washington Football Team gesagt. Die sind auch wieder in dieser Riege drin. Das ist eigentlich das Team, den du haben willst, weil wir haben eine geile Offense und eine beschissene Defense und die werden immer punkten müssen, um die Kacke auszugleichen, die Defense baut.
Dak Prescott wird um sein Leben werfen müssen. Wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die waren jetzt letztes Jahr echt scheiße in der Defense, haben aber ein bisschen was getan. Micah Parsons gedraftet, haben Keanu Neal gesigned. Haben sie schon getan, haben ja, glaube ich, auch die ersten vier Picks im Draft alle in die Defense investiert, was sie vorher, glaube ich, auch noch nie gemacht hatten.
Aber dadurch fickt man ja nicht die ganze Defense so insgesamt, ne? Und das ist meines wieder ein Linebacker, der eigentlich nur Sean Lee ersetzt, so dieses Improvement, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt schon da ist.
Genau, das ist halt die Sache, also Bleacher Report zum Beispiel rankt sie immer noch an Nummer 24, das ist halt immer noch nicht sehr gut.
Aber ich glaube, vier Plätze höher als letztes Jahr, ist schon
ja, was. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie heißt es, ne?
Ja, und es ist ein sehr dünnes.
Das ernährt sich sehr langsam. aber ja, es ist einfach so, von Dallas willst du einfach die Spieler haben, weil da werden ordentlich Punkte in jedem Spiel aufs Board gebracht werden. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist, was auch letztes Jahr zum Beispiel war, Zeke, nachdem Dak verletzt war, ja auch ein Totalausfall. Den konntest du ja auch eigentlich, der wurde ja gebencht. In normalen Standardligen wurde er gebencht, weil er einfach nichts mehr geschissen gekriegt hat. Und das ist ihm ja auch, glaube ich, noch nie passiert.
Aber doch dazu die ganze Offense. Also es war ja nicht nur, dass halt Zeke es nicht geschissen bekommen hat, sondern die ganze Offense hat ja auch nichts mehr geschissen bekommen. Die haben ja einfach nur alle Quarterbacks durchprobiert. Da ging da ging echt wenig.
Es ging wenig, trotzdem waren sie immer noch die Nummer 8 in Pass jetzt pro Game. Also das Passing-Game lief schon einigermaßen, aber das Rush-Game lief halt nicht so, waren sie nur Nummer 17. Mhm. Und das ist für einen, das Ezekiel Elliott einfach nicht würdig. Kommt natürlich auch dazu, dass auch die arg gebeutelt waren in der Offensive Line, was Verletzungen angeht. Left Tackle Tyron Smith war verletzt letzte Saison. Der ist jetzt auch wieder zurück, der eigentlich ein grundsolider Left Tackle ist. Dann haben sie Lael Collins, der auch im letzten Jahr komplett verletzt war, der Right Tackle, der eigentlich ein echt guter guter Right Tackle für im Run Game ist und solide im Passing Game. War, bevor er jetzt letzten Jahr verletzt war, war er der Nummer 4 Tackle der Liga. Also viertbeste Tackle in der Liga, und das, wenn der fehlt, ist halt nun mal einfach eine Schwächung.
Ja, das Tackles sind immer kacke, wenn die nicht da sind.
Ja. In Zeit mit Zach Martin, der laut PFF der zweitbeste Guard nach Quentin Nelson ist eine Bank. Dann haben sie Connor Williams auf Left Guard, der letztes Jahr auch die Nummer 17 der Guards war. Das ist ja auch nicht schlecht. Und die meisten Teams haben keine zwei Guards, die in den Top 20 sich befinden. Der auch halt auch von Jahr zu Jahr besser geworden ist. Einzige Manko ist halt Tyler Biadasz, der letztes Jahr Rookie war und am College eigentlich ein echt guter Runblocker war. Der war von 37 gerankten Centern die Nummer 33 letztes Jahr.
Der wird sich improven nächstes Jahr, ganz klar. Der macht den Schritt nach vorne.
Zweites
Jahr.
Dann
hast du da eine knaller Offensive Line und dann, weil Ezekiel Elliott war ja Top 3, ne? Also bis Dak Prescott kaputt gegangen ist, leider Gottes, war ja Top 3 Running Back, und ich denke, das kann man nächstes Jahr wieder erwarten.
Ja, Top 3. Also PFF hat die O-Line der Cowboys letztes Jahr auf Nummer 27 gerankt, also nach der Saison waren sie die Nummer 27. Jetzt ranken sie als die Nummer 6. Also das ist ja ein deutliches Improvement, vorausgesetzt, sie können ihre Starter bleiben fit. Das ist das größte Problem in Dallas eigentlich schon seit ein paar Jahren, vor allem mit Tyron Smith. Wenn sie fit bleiben, dann ist das eine geile O-Line und kann den Cowboys und vor allem Elliott dann nur gut tun.
Genau, dann haben wir noch Mr. Dak Prescott, ne, der mit seinen coolen Moves immer vorm Spiel. Ja, das sieht natürlich geil aus, so, aber der Typ
macht Shakira Konkurrenz.
Ja, und sagt dann Dak Prescott, sagt sich, ich bin nächstes Jahr bester QB der Liga, sagst du? Also, ich glaube nicht, dass das ein Hot Take ist, wenn du sagst, nächstes Jahr QB1 ist Dak Prescott, alleine weil er so viel werfen muss.
War ja, glaube ich, dieses Jahr schon, bis er verletzt war, oder?
Ja, war ja mit Abstand vor allen Dingen, ja. Mit Abstand, die meisten 400-Yards-Games, glaube ich, von allen seit 2006 oder so, also. Der Typ wird nächstes Jahr auch wieder alles auseinanderkloppen. Gerade mit dem Receiver-Core von Amari Cooper, der sicherlich ein 1000-Yard-Receiver sein wird. Genauso wie CeeDee Lamb, von dem ich erwarte, dass er sogar Amari Cooper überflügelt. Irgendwann im Laufe der Saison im Normalfall. Und dann nicht vergessen, Sleeper-Tipp, Michael Gallup. Ganz spät, will irgendwie keiner haben, keine Ahnung wieso. Ich meine nur, wer ist der Coach? Mike McCarthy? Christian McCarthy? Nee. Mike McCarthy, ne? Ja. Nicht Minecraft, Mike McCarthy.
Ich finde das behaltene so bei.
Ja, okay, der Minecraft. Der hat ja früher auch bei den Packers auch drei Receiver-Sets geschlafen mit Randall Cobb und Jordy Nelson, Devontae Adams, und die waren alle Fantasy-relevant, die waren alle in den Top 30. Das kann man auch erwarten nächstes Jahr, wenn nicht sogar mehr.
Also Michael Gallup ist auch einer meiner Favorite Late Picks auf Wide Receiver dieses Jahr, der vor allen Dingen Bestball relevant, denke ich, weil von Woche zu Woche, du weißt halt nie, wann seine Wochen haben wird, aber er wird Wochen haben, wo er ein Wide Receiver One ist.
Und Amari Cooper wird seine Wochen haben, wo er wieder sagt, ich bin abgemeldet, weil ich habe einen guten Corner gegen mich, ne? Die Wochen wird's geben.
Ja, ja.
Ne?
Und die spielen ja tatsächlich gegen 6 Teams, die eine Top-10-Defense haben. Ne? Das ist
siehst du?
Zum Beispiel die Giants zweimal, die von PFF jetzt als Nummer 8-Defense gerankt werden aktuell.
Die haben auch krasse Corner.
Denver, Washington zweimal, New England. Das sind gute...
Denver, krasse Corner.
Ja, ja. Also das ist... könnten die beiden... Starter quasi, die Nummer 1 und 2, Lamb und Cooper, durchaus auch mal ein bisschen Entlastung durch die Mitte oder durch den dritten Mann vertragen. Und ein Blake Jarwin ist für mich immer, war letztes Jahr schon und immer ein heißer Tipp für Top 10, Top 6 Tight End.
Ja, ich meine, selbst Dalton Schultz, ne, das ist ja der Backup Tight End. So, hatte letztes Jahr, nachdem Dak Prescott auch kaputt war, immer noch 63 Receptions für über 600 Yards und 4 Touchdowns. So, das war ohne Dak Prescott. Ohne insgesamt, also das muss man überlegen, das wird ja mehr sein insgesamt. Das hört sich schon, finde ich, sehr nice an und damit auch jemand, der ja auf jeden Fall ein Schuss wert ist, ne? Der Kollege Blake Jarwin so.
Blake Jarwin und Dalton Schultz, ja, den I don't care.
Aber Blake ja, Jarwin, solange Blake Jarwin fit ist.
Blake Jarwin so. Ist für mich so in der Logan Thomas-Riege, wie wir eben hatten. Ja. Ich werde es halt dieses Jahr auch so machen, wenn ich keinen der Top 3 Titans bekomme, dann warte ich halt bis zum Schluss und nehme einen, der übrig bleibt. Und Blake Jarwin und Logan Thomas sind halt solche, die halt dann gerne in diese Riege fallen. Und dann nehme ich die mit Kusshand und sehe dann einfach, dass ich, okay, ich kriege jetzt vielleicht nicht den Top 3 Tight End, aber ich kriege dann halt den 5 Besten. Und dann.
Gerade in den guten Matchups und also ich denke mal, finde ich auch ein sehr geiles Ding. Ne? Und wer weiß, wer sich alles verletzt, ne? Wer weiß. Ich will es keinem wünschen, aber wer weiß. So. Ich denke, damit haben wir alle Skill Positions, glaube ich, gut abgeklappert. Ich meine, Dallas kennt ja wahrscheinlich sowieso jeder. Kommen wir zum letzten Team, würde ich sagen. Ne? Dem Team aus New York.
Mhm.
Ah, Big Apple. Ne? Eli Manning nicht mehr da. Jetzt ist Daniel Jones da. Sieht genauso aus wie Eli Manning. Und hat eine genauso geile Offense.
Ja. Ja, ich meine, letztes Jahr war ja schon Manning nicht mehr da. Und ja, aber auch Manning hätte das letztes Jahr nicht retten können, offensiv da. Also vor allen Dingen, was die Offensive Line sich da seit ein paar Jahren zusammenspielt, das ist ja eigentlich schon eine Frechheit. Die waren letztes Jahr schon die zweitschlechteste Line und sind jetzt von PFF auch wieder als die schlechteste Line gerankt. Wir haben der Top, ich weiß nicht, wann wurde
ja, letztes Jahr gedraftet, Andrew Thomas, ne?
Nummer 5 Pick oder Nummer 4, irgendwie sowas um den Dreh. Hat eine miserable Saison, ist im Passblock die Nummer 82 von 89 qualifizierten Tacklen gewesen.
Ah, zumindest nicht letzter, ne?
Ah, zumindest nicht letzter, ja. Nate Solder hat zum Beispiel letzte Saison gar nicht gespielt, hat Opt-out gemacht.
Ja, nice.
Hat vorher auch nicht so gute Rankings gehabt, vor allem 2019 hat er ein Career Low gehabt. Dann hatten sie auf Guard einen Zach Fulton, der die 44 von 86 Guards war, ein Shane Lemieux, der, weißt du, wir haben jetzt alle gesagt, die waren so schlecht, die ich gerade gesagt habe, die hatten alle so um die untere 60 herum ein Rating. Shane Lemieux hatte ein Rating von 32.
Dass das überhaupt quasi, geht, ne? Manche Sachen bin ich immer noch überrascht.
Ich glaube, die 32 kriege ich auch hin.
Ja, meinst du, wenn wir uns noch ein bisschen was anfuttern, dann kriegen wir es auch in Sasse?
Ja, das kriegen wir. Und
dann beschütze ich Daniel Jones, damit er nicht so oft fumbelt.
Dann sind wir das Upgrade zu Shane Lemieux.
Ach.
Weinge, ja.
Das ist halt schade, ne? Ich meine, so kann man es vielleicht so ein bisschen erklären, dass Kollege Daniel Jones dann auch den Ball einfach mal so oft wegfumbelt, ne? Und ich meine, er verliert ihn halt schon echt oft, aber er fumbelt ihn halt noch öfter, so. So, das ist halt...
Ja, ja.
Ne? Und dann... Kommen wir, also für mich, wenn man jetzt die Giants so ein bisschen zusammenfasst, für mich ist das so ein Team, die haben einen Quarterback, der in einem Make-it-or-Break-it-Jahr ist und sie haben dieses Jahr extrem viel für ihren Receiver-Core getan. Also generell jeder, der irgendwie den Ball fangen kann, extrem viel gemacht. Und Daniel Jones hat die letzten Jahre immer nur so um die 3000 Yards geworfen und dann irgendwie so 10 bis 20 Touchdowns und so. Ich habe keine Ahnung, wie Daniel Jones diese Offense supporten will. Also mir fehlt ein bisschen Fantasie, weil das ist ja ein Jump, den wir damals von Josh Allen gesehen haben, dass das so in die Luft katapultiert, wo ich sage,
Ja gut, Josh Allen, so ein Jump, den so hinzukriegen, das ist nicht leicht, das hätte auch so keiner, hätte keiner vorher gesehen. Aber Daniel Jones, muss es jetzt irgendwie beweisen. Ich meine, die haben jetzt Kenny Golladay gesigned, die haben Kadarius Toney gedraftet.
Auch für richtig viel Geld. Also Kenny Golladay ist jetzt nicht für so einen Mini-Vertrag, sondern ein richtiges Ding da. 4 Jahre Vertrag bekommen, aber richtig auch, viel Cash reinbekommen.
Auch Kyle Rudolph ist kein Target, das man unterschätzen sollte. Der ist immer noch ein solider Tight End. Wird vielleicht nicht so Fantasy-relevant sein, aber für einen Daniel Jones so als Safety-Blanket oder so, dass er da mal ab und zu über die Mitte so die Bälle fängt oder in der Red Zone einfach ein großes Target
oder
hat.
Oder gerade auch Pass-Blocking.
Ja.
Und sowas.
Ja. Es ist schon irgendwie so, dass Jones jetzt liefern muss. Aber ich würde nicht so ihn so ganz so unter Druck setzen, weil es gehört halt immer noch die Offensive Line dazu. Und die ist halt einfach miserabel. Und da kann er noch so gute Würfe hinkriegen, wenn er trotzdem bei jedem dritten Snap auf der Nase liegt, bringt dir das alles nichts.
Und den Ball fumbelt.
Und den Ball fumbelt, ja. Der, sein Flutschfinger muss er auf jeden Fall in den Griff kriegen. Ansonsten haben die Giants haben eigentlich eine gute Defense. Sie waren letztes Jahr Nummer 9 im Points Allowed.
Ja, echt gut.
Nummer 12 im Pass, in Yards Allowed. Hatten so ein bisschen Probleme gegen den Pass. Waren nur die Nummer 18 in Interceptions, waren die Nummer 17 in Passing Yards Allowed. Also es ist jetzt alles so unterdurchschnittlich. Aber haben dafür auch jetzt einen Adoree Jackson zum Beispiel gesigned, der auf jeden Fall ein sehr guter Corner gegenüber vom, wen haben sie noch? Logan Ryan, glaube ich, ne?
Ich glaube auch, heißt er nicht Bradbury oder so?
James Bradbury, genau, das ist
sehr extrem gut war letztes Jahr.
Sind doch gute Corner, die die haben. Bleacher Report rankt sie auch als Nummer 8 Defense. Also, ich sehe die Giants auch nicht so chancenlos auf so einen Wildcard-Spot in Playoffs.
Ich persönlich auch nicht, ne? Ich sehe halt nur halt dieses, was zum Teufel wird mit dieser Offense passieren, ne? Weil jetzt nur, wenn wir es mal durchgehen, Running Back, klar, wahrscheinlich den vom Pure Talent, wahrscheinlich den, vielleicht den talentiertesten Running Back der ganzen Liga mit Jaquan Barkley. So, ich glaube, das kann man so sagen. Der Typ kann alles. So, ich hoffe persönlich, dass er den Schritt macht wie Dalvin Cook, der irgendwann auch gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, Leute auszujuken, sondern ich laufe einfach nur dran vorbei. Einfach wegen Verletzungsgefahr. Ich hoffe einfach, weil ich meine, er hat sein Kreuzband gerissen, so, das ist jetzt kein Mini-Ding für einen Running Back, der andauernd da einen draufkriegt, der auch versucht, andauernd nochmal sich rauszudrehen und dann nochmal ein, zwei Yards mehr zu machen. Ich hoffe, dass das, dass er cleaner spielt.
Ja, ich glaube, er hat sich ja sehr früh in der Saison verletzt, glaube ich, am zweiten Spieltag.
Ja, sehr früh.
Und das ist ja dann quasi ein Jahr her, wenn Woche 1 wieder ansteht und dann ist so ein Kreuzbandriss eigentlich auch wieder komplett verheilt. Es ist immer so, immer die Frage, so, wenn die sich erst Mitte, Ende der Saison verletzen, dann ist die Zeit natürlich kürzer bis zum Saisonstart und dann sind sie vielleicht immer noch ein bisschen gehemmter dadurch oder spüren immer noch Nachwirkungen davon. Aber so ein Jahr später ist es meistens eigentlich so, dass man sagt, okay, das Knie ist wieder voll belastbar und sollte dann keine Probleme mehr mit haben.
Okay. Na, Jaquan Barkley, Top 3 Running Back, nächstes Jahr wieder locked in. So?
Ja, für mich schon.
Also mindestens. Ich denke, der sogar woanders auch Upside, wenn diese Offense funktioniert. Also das steht und fällt damit so. Das ist einfach das Scoring-Upside der Touchdowns halt, ne?
Das wird halt ein großes Fragezeichen sein. Das ist aber irgendwie bei jedem Team hier so. Die sehen, haben alle so ihre Stärken, haben alle aber auch so ihre großen Fragezeichen, wo man einfach sagt, da müssen sie einfach einen Schritt nach vorne machen. Tja, was würdest du sagen? Wer gewinnt die Division?
Also ich persönlich glaube, dass Washington es holt, weil es für mich das komplettere Team ist. Also gerade weil die Defense jetzt ja extrem gut war. Und ich glaube, dass sie gerade mit ein bisschen mehr Offense, glaube ich, schaffen die schon.
Ja. Also ich weiß gar nicht, ich sehe halt nur die Eagles nicht in der Verlosung. Dafür ist die Offense, die Offense
ja,
ist
so, insgesamt nicht zu viel Baustellen.
Gezettelt genug, die auch die Defense. Da sind einfach zu viele Löcher in diesem Team, als dass ich die jetzt...
Ja, so ein bisschen wie die A7, ne? Überall Baustellen, ne? Mach's gut und dann wieder Baustellen. Ja,
genau. Nur, dass halt die Reparaturarbeiten an der A7 meistens funktionieren.
Ja, das ist Steady Progress, ne?
Genau, und das ist, ja, bei den Eagles, ich sehe es noch. Ich meine, ist ein guter Weg. Devonta Smith ist kein schlechter Wide Receiver. Aber die haben nicht so viel in der Defense getan, also nichts Signifikantes. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, die Eagles könnten Kandidat wieder für einen Top-10-Pick im nächsten Draft sein.
Das ist eine Zukunftsmusik. Wir müssen ja noch die Giants abschließen hier, ne? Wide Receiver Core. Ne? Ich meine, wir haben jetzt über Kenny G gesprochen. Krasses Signing. Ne? Mr. Jump Ball und so. War nie ein Target Hawk. Also, hat nie viele Targets bekommen in seiner Karriere eigentlich. Ich denke, der soll einfach helfen, Jump Ball zu gewinnen. Irgendwie Touchdowns zu machen, das wird sein Value sein.
Du kannst als Quarterback freust dich über jeden guten Wide Receiver, den du anwerfen kannst.
Ja. Der ist einer dazu, hatte Geld gekostet. Schon da waren Sterling Shepard, der wahrscheinlich dann wieder in den Slot zurückgehen wird. Halte ich für einen. Also, der wird überall wahrscheinlich sein.
Ja, könnte ich. Ja, ich könnte, würde natürlich eher sehen, also aktuell sehe ich sogar tatsächlich eher Kadarius Toney im
Slot. Ja, das ist der First-Round-Pick von denen.
Also der Speedster natürlich ist, aber der war im Slot im College ja brutal, jetzt im letzten Jahr. Ja,
gut sein.
Also die werden da schon, das Receiving Core ist nicht so schlecht. Ich finde auch dieses Evan Engram-Bashing, das so auf Twitter und so
ja,
oft
ist
stattfindet,
ein bisschen
das
hart,
verstehe
oder?
Ich auch nicht so richtig. Ja, also ich finde ihn nicht so schlecht, wie er jetzt immer geredet wird. Und in tieferen Ligen, wo du auf zwei Titans starten musst oder so, ist er doch so ein solider zweiter oder dritter Titan, den du. Ich hätte ein bisschen Bauchschmerzen, wenn da mein Titan 1 wäre. Aber als Titan 2. Wer wird seine Wochen haben, denke ich. Gehe ich von aus. Ich denke, dass er wieder einen Schritt vormachen wird. Sein Rookie-Jahr vor 3 Jahren, glaube ich.
Ja, schon ein bisschen her, die guten Zeiten von Evan Engram, sag ich dir.
Ja, die sind schon ein bisschen her, aber es hat es ja gezeigt, dass er es im Prinzip kann. Jetzt muss es halt auch zeigen, dass er es mit Daniel Jones kann. Ja. Aber an sich ist er ein krasser Athlet so. Er sollte es eigentlich auf jeden Fall im Petto haben.
Ja, genau. Und Red Zone Rudolph, ne? Ist zwar ein bisschen vom Fantasy-Radar weg, weil ich denke, er wird eher blocken wahrscheinlich. Er wird da und da mal einen Touchdown fangen, aber es wird wahrscheinlich nicht so konstant sein wie Engram. Und dann ist die Frage halt, wer kristallisiert sich im Receiver-Core so als Top-Target raus? Wen kann man wirklich starten? Weil es sind halt 4 Stück, ne? Kenny G, Sterling Shepard, Darius Slayton, Kadarius Toney. So, wenn du überlegst, Daniel Jones wirft nur für 3000 Yards. Die können nicht immer alle gleichzeitig auf dem Feld stehen. Also ist so die Frage, wen kann er wirklich supporten und wer verschwindet dann einfach nur oder nehmen sich alle weg? Also wir reden von 30 bis, wie waren das so, irgendwie 30, 40 Targets oder so, die Receiver bekommen haben, die Richtung, wenn es überhaupt so viel sind. Also ich meine nur, das wird alles vom, muss man halt einfach mal abwarten, wie es dann auch passiert. So, ne? Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, jeden davon zu draften. Ich habe da gar keinen Bock drauf, eigentlich diese Lotterie, aber.
Wenn ich einen davon nehmen müsste, würde ich Golladay nehmen. Klar beste Wide Receiver im Core. Ich denke aber, ich werde niemanden von den anderen nehmen, weil sowohl ein Shepard als auch Toney Slayton sowieso nicht und auch ein John Ross brauchen wir auch gar nicht anfangen.
Jo, Alter, das ist ja russisch Roulette, ne? Du schießt drauf, vielleicht triffst, also es.
Im Bestball kann man vielleicht mal auf einen Toney oder so einen Shot
vielleicht wagen. Auch Slayton, weil der ist gute Connection hier mit Daniel Jones immer wieder.
Ja, aber Slayton, ich bitte dich.
Ja, das ist alles nicht so geil.
Der Nummer 4 Receiver. Er hat ganz gut für seine Verhältnisse, für das, was sein Potenzial ist, hat er gut abgeliefert, so die Jahre, zumindest über, mehr als das, was man erwarten konnte. Aber ich denke, das ist auch so. Sein Zenit ist damit dann auch schon erreicht. Da kommt nicht mehr, als wir jetzt schon bekommen haben. Und das war ja dann für Fantasy auch nicht so derb relevant. Also Golladay oder kein New York Wide Receiver.
Damit gehe ich mit.
Oder generell in kleinen Ligen, wo wir einen Titan starten. Der einzige Receiver ist Kenny Golladay, der brauchbar sein wird. Den ich nehmen würde. Und den Rest, die snacken sich einfach gegenseitig die Targets weg und dann kriegt der mal eins mehr, dann kriegt der mal eins mehr und je nachdem, wie der Coach an dem Tag drauf ist oder gepupst hat, dann hat der andere mal ein bisschen Vorteile. Ja, du. Also da sehe ich halt wirklich niemanden neben Golladay, der wirklich konstant relevant sein kann.
Ja, dann bedanken wir uns einfach nur, ne? Beim lieben Eric Legolas, dass er so präzise heute wieder getroffen hat. Also ich fand es persönlich echt gut. Mir hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War schön, mal wieder dabei gewesen zu sein. Ist ja schon ein bisschen her, die letzte Folge.
Ja, du kannst ja auch sicher sein. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich auf deine Expertise zurückgreifen muss. Ich sag's dir. Wir werden uns noch mal sehen. Ne? Wir haben da noch so was anderes. Ne? Ich habe gehört, die AFCs möchtest du, wenn wir auch zusammen unter die Lupe nehmen.
Wir sind bei der NFC South wieder dabei.
Schade. Dann machen wir die NFC South zusammen. Ne? Ich kenne mich natürlich wieder bestens aus.
Ja, du musst alle behandeln. Ich behandle 2. Dann Da kann ich mir das natürlich einfacher merken.
Ja, genau. Ich der Host, ne? Mich findet immer noch auf Twitter bei GermanFFBallers. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keinen mehr von diesen Division Breakdowns verpasst, ne? Sie werden nur noch besser. Glaubt's mir. Jeden Zuhörer, glaubt es mir einfach, ne? Wer es verpasst, ist selber schuld. Uns kann man finden auf www.fantasydominator.de. Letzte Worte noch von dir, Lukas.
War geil, hat Spaß gemacht. Drafted viele Spieler der NFC East. Die werden euch guten Value bringen. Gerade die Cowboys werden offensive Feuerwerke abfackeln und abfackeln müssen. Habt da ein Auge drauf. Und ansonsten, ja, viel Spaß in der neuen Fantasy-Saison. Es geht wieder los.
Und damit lasst es euch gut gehen. Wir hören uns.
Ciao, ciao.